Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und da jetzt der Sommer vor der Tür steht, mag ich mich mit jemandem auch über ein sehr schönes sommerliches Thema unterhalten oder was im Sommer eher in Sinn kommt, nämlich das Wandern auf Mallorca. Dazu habe ich die Ute Sievert da. Hallo Ute.
Hallihallo.
Die Ute ist seit 2018 Reiseleiterin bei Wikinger und lebt selber auf Mallorca, was natürlich schon für so ein gutes Insiderwissen spricht. Und speziell mag ich mich heute mit der Ute über den GR221 unterhalten, den Weitwanderweg auf Mallorca. Ich habe gesehen, der ist seit 2000 geplant worden und seit letztem Jahr, seit 2023, steht auch die Markierung. Das war wohl ein etwas längerer Prozess, auch mit Verhandlungen von Privatleuten, die vielleicht am Anfang nicht ganz so schick fanden, dass da der Weg drüber führt. Das sind 150 Kilometer, 10 Etappen. Und geht hauptsächlich durch die Serra de Tramuntana. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Sehr gut.
Das war sehr gut. Schön, sehr ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Muss man ja auch. Du als quasi Mallorquinerin, du kennst ganz Mallorca, aber was macht für dich denn den Reiz von dem GR221 aus? Und vielleicht kannst du den auch so ein bisschen vorstellen, aber ich denke, das ergibt sich, wenn du erzählst, was toll dran ist.
Ja, was toll dran ist. Was toll dran ist, ist das Gebirge Mallorcas, das ist die Tramuntana. Und der GR221 führt halt vom Südwesten einmal quer durch die Tramuntana in den Norden oder Nordwesten, eigentlich an die nördlichste Spitze. Mhm. Und das Tolle ist natürlich, dass man von allen Bergen eigentlich immer das Meer glitzern sieht. Das ist das Schöne dran. Also man hat eben dieses Inselfeeling. Man ist in Bergen, aber sieht trotzdem das Meer und die Sonne und es glitzert und ja, ein ganz spezielles Gefühl.
Also man ist eigentlich schon gefühlt am Meer, aber nicht nah dran und auch ein bisschen weg von, sag ich mal, dem Touristentrubel, der ja doch auf der Insel mal herrschen kann.
Den kriegt man im Gebirge eigentlich nicht mit. Also wenn man wandern geht, fühlt man sich nicht unbedingt ganz alleine im Gebirge, aber da ist nicht so viel Trubel zu finden und man fühlt sich ja wie ein bisschen Insel auf der Insel.
Ah, ja, ist gut zu wissen, ist ja auch ein guter Tipp, weil ja, da wo alle sind, muss man sich ja nicht eigentlich noch dazu quetschen. Vor allem als Wanderer mag man es ja doch gerne mal ein bisschen einsamer und nicht ganz so das Rudel wandern sozusagen. Also dass man da in einem dicken Pulk geht und ständig über Leute stolpert, das braucht man auch nicht. Wie oft warst du denn auf dem Weg schon selber unterwegs? Hast du da eine Zahl?
Ja, ich denke, also 10-mal waren es bestimmt unterwegs jetzt. Also in den letzten Jahren auf jeden Fall. So mit Wikinger war ich bestimmt jetzt 10-mal.
Aber auch auf eigene Faust auch nochmal?
Auf eigene Faust nicht unbedingt den GR, aber man geht natürlich die Wege des GRs. Also und findet man sich immer wieder drauf.
Ja, ich habe schon gesagt, es sind 10 Etappen, so habe ich das jedenfalls gefunden, oder man kann es in 10 Etappen einteilen. Der hat ja aber auch so ein paar Variationen drin oder Zustiege, ne, die man da vielleicht dazu zählen kann, oder siehst du das nicht so?
Ich finde mal, also der Weitwanderweg hört sich meistens so an, man geht bei A los und kommt bei B an. Mhm. Und bei diesem Weg kann man eben viele Varianten machen, dass man eben noch was mit reinnimmt oder von ein bisschen von nebendran anfängt oder noch eine kleine Runde zwischendurch macht, so dass es nicht unbedingt von A nach B ist, sondern man kann auch zwischendurch einsteigen, man kann noch kleine Wanderungen daneben machen, die aber auch toll ausgeschildert sind und die also quasi dazu zählen zum GR221, somit auch ausgeschildert sind für den GR221, aber ja, eben nicht nur ein Wanderweg sind, sondern da kann man dann auch sagen, das ist die Trockensteinroute, wie er ja auch heißt, der Weg.
Ja, und das ist dann also schon fast ein Weitwandernetz, ne? Ein Wegenetz schon fast.
Genau, ne? So könnte man es nennen. Ja,
ja, und die laufen aber alle unter dem Label GR221.
Genau, ja.
Okay. Ja, und magst du noch was sagen, was einem da unterwegs beginnt? Du hast ja schon die Trockenmauern angerissen und es ist bergig. Sind dann alle Etappen steil oder gibt es da auch flachere Etappen oder muss man sogar vielleicht kraxeln hier und da? Wie kann man sich das vorstellen?
Kann man
auf einem der vielen Varianten. Okay.
Genau. Also es sind sehr, sehr unterschiedlich lange Etappen. Also es geht von 6 Kilometer, die man gehen kann, oder 7 bis zu 26 Kilometern, also ist sehr unterschiedlich. Also man kann sich da auch ein bisschen einteilen, wie will man es machen, wie lang will man gehen. Auf jeden Fall ist es bergig. Es gibt Etappen, die sind nicht ganz so bergig. Und je nachdem, ob man es von Norden nach Süden oder Südwesten oder von Südwesten nach Norden macht, gibt es dann auch unterschiedliche Etappen, die dann halt zum Beispiel jetzt von Juk nach Pojenza geht es meist nur runter. Wenn man es andersrum geht, halt meist nur rauf. Da kann man ein bisschen variieren. Was wichtig ist bei dem Weg, ist ein steiniger Weg. Das auf alle Fälle.
Also gutes Schuhwerk ist absolut angeraten.
Absolut angeraten, vor allem weil eben die Wegbeschaffenheit ist das Besondere an dem ganzen Weg. Man kann nicht einfach vor sich hingehen und locker 20 Kilometer abreißen, sondern man muss wirklich Konzentration immer auf die Füße haben und gucken, wo man hingeht. Man kann sagen, ja, Trockensteinmauern sieht man am Wegesrand, aber die Wege sind eben auch steinig und teilweise auch schön gepflastert mit mallorquinischem Pflaster, Steinpflaster, ähnlich wie die Römerstraße, aber nicht ganz so glatt.
Das kommt ein bisschen von den Maultierpfaden, oder? Von früher, oder? Weil viel mit Maultieren transportiert wurde.
Auch, ja. Die Wege werden teilweise jetzt schon schön restauriert, wo sie ziemlich kaputt sind, durch Regen ausgewaschen und klar nicht mehr ganz gepflegt wurden. Und je nachdem, ob man jetzt neues Pflaster, altes Pflaster oder gar kein Pflaster hat, je nachdem ist es angenehmer oder nicht.
Also schon auch spannend zu gehen, auf keinen Fall langweilig, nehme ich daraus. Ist viel Schatten und findet man unterwegs Wasser oder muss ich mich da für jede Etappe wirklich dick mit Wasservorräten eindecken?
Man sollte sich immer mit Wasservorräten eindecken. Es kann sein, dass mal irgendwo ein paar Brunnen sind, ist aber nicht garantiert, dass die auch wirklich fließen. Das kommt sehr auf die Regenzeit an, ob es geregnet hat, wie viel es geregnet hat, ob die Brunnen Wasser haben oder nicht. Im Sommer gibt es auf keinen Fall Wasser und im Herbst rein kommt es darauf an, wie viel es geregnet hat. Und dann kommt natürlich darauf an, welcher Brunnen ist es, wie sauber ist der und wie gepflegt ist der auch. Also
unterwegs ist, auf alle Fälle schön Wasser einpacken.
Auch sonst sollte man sich nicht drauf verlassen. Es ist ja auch so, dass die deutschen Mägen an gutes Wasser gewöhnt sind und vielleicht nicht unbedingt das Bergwasser vertragen.
Okay.
Daher sollte man vielleicht lieber doch auf jeden Fall Wasservorrat mitnehmen.
Alles klar. Bei Wikinger, für die du den Weg ja wirklich des Öfteren schon zurückgelegt hast, wird die Reise so auf zwei große Wanderwochen, sage ich mal, gesplittet. Warum macht man das nicht in eine? Weil es dann wirklich nur eine Woche ist? Oder ist es dann doch, sage ich mal, für den unterdurchschnittlichen Wanderer oder Durchschnittswanderer so, dass die sagen, boah, eine Woche reicht eigentlich?
Also man kann den Weg, in einer Woche machen, da muss man sich schon ganz schön anstrengen.
Okay.
Wenn man ihn in 2 Wochen macht, kann man es gemütlicher machen. Wobei Wikinger es nicht unbedingt gemütlicher macht, sondern eindrucksvoller.
Okay.
Das heißt, Wikinger nimmt neben dem normalen GR221 noch ein paar Gipfel mit, geht noch eine Runde extra. Man macht ein bisschen noch nebenher. An Wanderungen, sodass man zum Beispiel 3 tolle Gipfel noch dabei hat, die man in der einfachen Route weglassen kann.
Okay, also das ist dann auch wirklich gut, das vielleicht auf 2-mal aufzusplitten.
Genau.
Weil man da einfach schon auf jedem der beiden Teile ziemlich viel sieht und vor allem ein bisschen was Spannendes nebenher. Wie ist denn das überhaupt? Kann man da überall in Hütten übernachten? Mein Wikinger macht das ja, glaube ich, mit eher Festen und also Pensionen. Aber es gibt ja auch einige, ich glaube, die heißen auch Refugi oder Refugis. Muss ich ja mal ordentlich aussprechen. Diese normalen Wandererhütten oder wandernden Hütten gibt es da eben auch entlang der Wegstrecken. Kann man das dann auch von Hütte zu Hütte machen oder?
Also man kann es auch natürlich von Hütte zu Hütte machen. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig bei Cap de Ya oder wenn man in Porto Andratx anfängt, da ist noch nicht ganz so viel ausgebaut. Es gibt eine ganz neue Hütte jetzt in auf der Finca von Galazzo. Die ist erst letztes Jahr eröffnet worden, also schon ziemlich unten im Südwesten, in der Nähe von Porto Andratx kann man da schon anfangen. Erste Nacht muss man aber dann erstmal gucken. Ich komme an und wandere gleich los, dann könnte ich schaffen bis dahin oder eben erstmal gucken, ob ich in irgendeinem Hostel oder in einem Hotel übernachten kann. Und dann kann man die Hütten in Anspruch nehmen. Und die sind gut verteilt in der südwestlichen Ecke, noch nicht ganz so ausgebaut, in der Nordecke sehr schön ausgebaut. Und ja, auch mit ein paar Schlenkern kann man da auch noch ein paar andere Hütten besuchen. Aber das funktioniert sehr gut. Man muss sich allerdings bei den Hütten übers Internet, über die Webseite vom Conseil, also dem Inselrat, anmelden, reservieren. Und ja, dann kann man da übernachten. Die haben auch einen festen Preis. Das heißt, man zahlt 14,50 Euro für die Übernachtung.
Oh, das geht aber.
Ja, fürs Abendessen dann auch nochmal einen festen Preis. Weiß jetzt nicht ganz genau, waren so 9 Euro, glaube ich. Also insgesamt mit Frühstück, Abendessen, Übernachtung kann man mit 30 Euro rechnen, was sehr gut ist für Mallorca.
Ja, das ist also wirklich gut, vor allem toll, ne? Muss man nicht alles mittragen. Das heißt, die sind immer bewartet oder gibt es auch welche, wo man eine eigene kleine Küche hat? Also ich kenne das von Norwegen viel, dass man seinen eigenen Krams auch mal mitbringt und dann da eben einen Gasherd oder irgendwas vorfindet.
Die bewirtschafteten Hütten sind alle mit Küche. Also da kann man nicht selber kochen, sondern da ist bewirtschaftet und da kriegt man Abendessen und ein Frühstück. Also da ist keine Kochecke. Es gibt Hütten, die sind so ausgestattet mit Kochecke. Da muss man allerdings dann die gesamte Hütte mieten. Die hat meistens so zwischen 20, ja, viele Schlafplätze, 20 ungefähr.
Ja.
Und die muss man auch im Voraus reservieren. Die sind abgeschlossen und da muss man Schlüssel organisieren und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach für den Wanderer, der da vorbeikommt.
Ja, aber die andere Variante mit bewirteter Hütte klingt ja echt komfortabel. Man weiß, hab reserviert, ich komme hin, ich krieg mein Essen, ich krieg ein Frühstück, ich kann mir noch ein Wässerchen zapfen wahrscheinlich für die nächste Etappe.
Ja.
Und vor allem, ja, wenn der Wirt weiß, dass ich komme, wenn ich eben nicht komme, dann habe ich auch so ein bisschen eine Sicherheit, dass der sich vielleicht überlegt, da sollte eine Gruppe von 3 Menschen kommen. Die sind den zweiten Tag schon nicht aufgeschlagen, doch mal vielleicht jemanden losschicken oder bei der Hütte davor nachfragen, na, waren die bei euch? Na? Und dann kann man sich ja vorstellen, dass derjenige vielleicht nicht nur seine Reservierung verschlumpert hat, sondern dass man vielleicht auch mal guckt, wo der so steckt.
Ja, das
funktioniert das auch so ein bisschen, dass die so.
Es wird schon mal nachgefragt, wenn jemand nicht kommt, ob dann gleich das große Aufgebot kommt und die Rettung alarmiert wird. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber meistens ist es ja so, dass man schon entweder unterwegs jemanden dann doch mal trifft, der einem dann helfen kann oder die Rettung holen kann. Oder dann hat man ja im Moment auch meistens Empfang. Und ob da jetzt die Rettung losgeschickt wird, weiß ich jetzt nicht genau. Habe ich noch nicht gehört, solche dramatischen Fälle hier.
Ja, jetzt hoffen wir auch mal. Ich hoffe, dass das noch kommt. Genau. Muss ich einen Hüttenschlafsack mitnehmen dann auf die Hütten?
Kann man. Oder man kann auch Bettwäsche und Handtücher dort bekommen, durch einen Aufpreis natürlich.
Ja, okay. Aber hat sich ja angehört, als hält sich auch das im Rahmen wahrscheinlich von den Kosten her.
4,50 für Schlaf, Bettwäsche meine ich, und 2 Euro für Handtücher. Also ist nicht viel. Kann man überlegen, ob man es ausgeben will, aber.
Ja, aber das klingt doch, ja ganz
gut. Also die Hütten sind gut, super.
Ja. Wie muss ich mich denn auf so eine Wanderung vorbereiten? Ist es angeraten, dass ich zu Hause auch schon ein paar Etappen mit schönen Höhenmeter gehe, möglichst im unwegsamen Gelände? Du hast ja schon gesagt, also die Wege, man muss schon aufpassen. Also so ein bisschen trainiert sollte ich schon sein, oder?
Auf jeden Fall. Man sollte schon mal eine Wanderung gemacht haben, bevor man sich so ins Abenteuer stürzt. Das wäre schon nicht schlecht. Daher, also ein bisschen wandern gehen, ein bisschen Höhenmeter, vor allem auch seinen Wanderschuh mal austesten. Ja. Habe ich die 5 Jahre im Schrank stehen gehabt, dann fällt vielleicht die Sohle ab. Oder passen sie mir überhaupt noch? Füße wachsen erstaunlicherweise auch manchmal noch. Und da sollte man schon gucken, ob das alles noch passt und ja, ob ich auch die Kondition dafür habe. Nicht einfach nur jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, sollte man vielleicht da ein bisschen mehr trainieren. Und eben dann denken, dass das Gelände nicht ein ganz einfaches ist, dass es wirklich halt steinig ist.
Und wie sieht's aus mit Regen? Nehme ich auf alle Fälle eine dicke Regenjacke mit oder ist es gerade in Sommermonaten doch eher unwahrscheinlich, dass ich Regenklamotten brauche?
Ja, das Thema ist, will ich im Sommer wirklich den Weg machen oder will ich ihn denn im Frühling oder im Herbst machen? Weil eigentlich so die beste Reise-Wanderzeit für Mallorca zum Wandern ist wirklich Frühling und Herbst.
Ja, im Sommer ist fast zu heiß, ne?
Ist es wirklich sehr heiß. Es gibt Hütten, die auch sogar im Sommer dann zumachen. Okay. Im August zum Beispiel einfach geschlossen haben, weil eben nicht so viele Wanderer unterwegs sind. Wir müssen ja auch mal Pause machen.
Na klar.
Und teilweise bei 35, 38 Grad will man nicht unbedingt wandern. Und vor allem Luftfeuchtigkeit ist hier sehr hoch.
Ah,
das wird sehr unterschätzt hier auf der Insel. Und dann brauche ich wirklich viel Wasser. Und welcher Wanderer will 5 Liter Wasser am Tag mittragen?
Ja, nicht unbedingt. Das ist wohl wahr. Und im Frühling, Herbst, also da ist dann eine Regenjacke auch angeraten.
Auf jeden Fall. Da kann natürlich das Wetter immer sich ein bisschen ändern. Und dann kommt es noch ein bisschen drauf an, wann gehe ich los? Gehe ich im März? Da kann es auch wirklich nochmal sehr kalt werden. Letztes Jahr hat es Anfang März dann auch nochmal kräftigst geschneit. Oh. Also es kann dann auch.
Da denkt man gar nicht so, wenn man Mallorca hört, denkt man so, immer Sonne. Aber natürlich, klar, das ist ja auch ein Gebirge und da kann es eben auch schneien.
Es kann auch, kalt werden auch vor allem. Oder ein kalter Wind. Und daher auf jeden Fall, wenn man im Frühjahr geht, natürlich dem Wetter entsprechende Kleidung mitnehmen, Regenjacke schon eigentlich dabei. Das Gute ist, wenn es mal schön ist, ist es auch relativ stabil meistens. Allerdings, die normale Wanderausrüstung mit je nach Wetter eben auch mal was Dickeres, eine Regen- oder Windjacke, Regenhose ist sogar im frühen Frühjahr auch nicht schlecht, vor allem weil es so kalt wird. Und im späteren Frühjahr, sage ich mal im April, Mai, das ist nicht mehr ganz so kalt, da trocknet es dann meistens auch ganz schnell wieder, wenn man Glück hat. Und das geht dann natürlich, aber braucht man Sonnencreme, ein Sonnenhut ist auf jeden Fall dann auch immer mit dabei.
Kann man dann auch im Winter den Weg begehen?
Super schön.
Du sagst schon, es kann kalt werden, ne? Aber haben die Hütten offen?
Die Hütten haben offen, wenn man die richtige Kleidung dabei hat. Das heißt auch mal was zum Überziehen, eine Daunenjacke oder so. Windjacke auf jeden Fall, Handschuhe und Mütze. Kann man den Weg auch super schön im Winter machen. Also jetzt zum Beispiel Anfang November ist immer ganz tolles Wetter in den letzten Jahren. Wunderschön. Nicht so heiß, zum Wandern angenehm. Hütten haben offen, es ist nicht voll. Klar, wenn man dann doch mal ein Hotel braucht irgendwo, dann wird es schwierig. Aber wenn man es durch die Hütten geht, dann kann man das auf jeden Fall auch im Winter schön machen.
Ne, das klingt eigentlich auch ganz gut. Vor allem ist es so ein bisschen antizyklisch. Ne? Dann
kommt
man vielleicht doch nochmal in die wirkliche Wandereinsamkeit rein und entdeckt da auch nochmal ein paar Sachen vielleicht ganz anders, weil man einfach die Ruhe und die Muße hat dafür.
Ja.
Kann man den Weg gut alleine wandern oder würdest du sagen, die Wegführung ist doch manchmal knifflig oder es ist halt doch steil und wenn man da abrutscht und
Tja, was soll ich dazu sagen? Als Wanderführerin sollte man nie vorschlagen, dass man alleine irgendwo in die Berge geht. Aber aus ganz einfachen Gründen, wenn man sagt, man will einfach alleine sein, man will die Natur alleine genießen, kann man den Weg auch alleine machen. Also man muss natürlich dann ein bisschen mehr darauf achten, dass jemand weiß, wo ich bin, dass man Bescheid sagt, hier, wenn ich mich dann und dann noch nicht gemeldet habe, dann fragt mal nach. Das ist bei Alleingängen immer ganz wichtig. Man sagt, wo man hingeht, man sagt, wann man ungefähr ankommen möchte, damit jemand reagieren kann, wenn es nicht so ist. Aber von der Ausschilderung her ist es gut. Man sollte natürlich eine Karte, eine Papierkarte am besten auch immer zur Hand haben, sag ich.
Ah, man hat nicht überall Netz, oder?
Man hat nicht überall Netz und ein Telefon kann auch mal kaputt gehen. Es kann einem runterfallen beim Foto machen oder es kann mal nass werden und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Und dann sollte man dann trotzdem eine Karte lesen können oder wissen, wie sie überhaupt funktioniert.
Es ist ja eigentlich auch zur Orientierung ganz schön, wenn ich so was Größeres vor mir habe, um einzuordnen, wo bin ich denn im Verhältnis zur Küste, zur nächstgrößeren Stadt. Also ich gehe immer noch gerne mit Papierkarten los, weil ich dann einfach so einen Überblick habe und nicht nur so einen kleinen Ausschnitt. Also mir ist das immer noch am liebsten. Gibt es noch irgendeinen Gegenstand, wo du sagst, außer einer Papierkarte, der ist für die Tour total schlau, das mitzunehmen? Hast du da noch irgendwie was, wo du sagst, gerade auf der Tour würde ich immer einpacken?
Also natürlich immer Wasser, Regenschutz, Sonnenschutz, Regenschutz, ja. Und eine Kopfbedeckung, geladenes Handy, Taschenlampe auch nicht immer unwichtig. Ah, ja. Taschenlampe, man kann mal an eine kleine Höhle kommen oder an einen kleinen, es gibt so eine schöne Quelle, in die man reinkriechen kann und dann am Ende des Tunnels findet man ein schönes Wasserloch, sowas zum Beispiel. Zum Entdecken ist eine.
Ist sowas ausgeschildert oder muss man da schon wissen, wo es ist? Oder mit einer guten Wanderführerin unterwegs sein?
Genau das. Dann findet man versteckten Höhlen auf jeden Fall. Entweder das oder auf der Papierkarte oder den neuen Handy-Apps sind manchmal so kleine Zeichen drauf. Steht dann nicht immer direkt dran mit einem Schild. Man kann ein bisschen gucken, wenn man Zeit hat, die Muße hat, dann findet man auch solche Sachen.
Ja, aber das ist ja schon mal ein schöner Tipp. Also auch an Höhlen hätte ich jetzt nicht so als erstes gedacht bei der Tour, aber klar, in Bergen gibt es auch Höhlen und wenn man die begehen kann, das ist ja auch ganz spannend. Da kann man sich ja noch so ein kleines Abenteuer am Wegesrand zusätzlich gönnen. Ne? Ja. Du hast ja gesagt, dass der Südwesten oder im Südwesten, dass da jetzt so eine neue Hütte entstanden ist. Klingt für mich so, als wäre der Weg trotz allem und auch wenn er ausgeschildert ist, immer noch so ein bisschen im Wandel. Steht denn noch irgendwas an? Werden noch mehr Hütten erschlossen oder weißt du, ob irgendwo noch mehr Varianten entstehen, die zu dem Wegenetz dazukommen? Gibt es da irgendwas?
Also, Hütten sind immer im Gespräch. Wie die dann wirklich ausfallen am Ende, ist dann noch nicht ganz sicher. Manche stehen schon seit ein paar Jahren im Gespräch, dass da was stattfinden soll. Dann wird trotzdem doch was anderes draus gemacht.
Ist das eher was im Privatbesitz ist, das Gebiet, oder scheidet es dann doch an baurechtlichen Sachen? Oder?
An beidem, kann man sagen. Okay. Im Moment nicht unbedingt an den privaten Sachen, da ist das meiste geregelt. Mhm. Aber dann zum Beispiel gibt es eine Finca, die ist inzwischen schon lange in öffentlicher Hand, aber ja, man hat noch nicht so ganz den Draht gefunden, wie macht man es, macht man was, was soll da hinkommen genau, in welche der Gebäude von der großen Finca soll was reinkommen. Also manche Sachen sind halt einfach noch offen. Und der letzte Abschnitt, der bis zum Leuchtturm von Formentor vorgeht, der wird gerade instand gesetzt. Da sind Arbeiten an den Leuchtturmwegen, die im Moment gemacht werden. Und da sind wir noch gespannt, ob da irgendwo auch noch eine Hütte hinkommt oder ob wir da noch irgendwas bekommen. In der Richtung wissen wir aber noch nicht so genau.
Na, so Richtung Meer, Hütte und am Leuchtturm, das klingt ja eigentlich auch ganz spannend.
Das wäre
also wär bestimmt nochmal ein Highlight, oder?
Ja. Aber da sind wir noch gespannt.
Ja, also ich denke, selbst wenn man den Weg vor 5 Jahren schon mal gegangen ist, also es hört sich an, als würde sich das lohnen, den immer wieder neu zu entdecken oder vielleicht auch ein bisschen zuzuwarten, ob da noch ein Stückel dazukommt. Das klingt ja schon mal ganz schön.
Den Weg kann man immer wieder machen. Ich meine, ich merke es ja als Wanderführerin, ich gehe manche Wege, gehe ich 4, 5, 6, 10 Mal im Jahr. Es wird nicht langweilig. Immer ist irgendwas anderes.
Hast du denn trotzdem, auch wenn du schon so oft unterwegs warst, irgendwelche besonderen Lieblingsetappen oder Lieblingsplätze, wo du sagst, boah, wenn ich eine Chance habe, das muss eigentlich jedes Mal dabei sein?
Ja, ist schwierig, wenn man sagt, jedes Mal dabei sein, weil man ist ja doch entweder da oder da unterwegs. Aber auf den Strecken gibt es natürlich so Lieblingsetappen, die wir ganz oft auch von der Jahreszeit abhängen. Zum Beispiel von, gerade haben wir es erwähnt, der Finca Galazzo, also der neuen Hütte, rauf bis nach Estejengs. Das ist ein ganz tolles Tal. Das ist im März super schön, weil da überall der Ginster blüht. Oh, und da freut man sich dann natürlich drauf, wenn man genau in der Zeit in diese Ecke kommt. Oder dann in der Gegend von Juk, da gibt's Steinlabyrinthe mit eben kleinen Höhlen drin, ne, und so weiter. Das ist zu jeder Jahreszeit machbar. Aber natürlich das i-Tüpfelchen dann im Mai, wenn dann die Zistrosen blühen, das ist dann auch besonders schön. Dann gibt's natürlich auch andere Ecken, wo man sagt, oh, da kommen wir demnächst nach Pojenza und an den Strand und da kann man im September dann baden gehen. Natürlich auch super.
Ah, der Weg führt also doch auch wieder oder hin und wieder an die Küste?
Selten, oder aber ab Meer. Und an kann man das Meer natürlich sehen, in Zoya zum Beispiel, oder macht in Estejengs einen Abstecher zum Meer. Mhm. Also man kann an Abschnitten auch zum Meer runterkommen.
Ja, aber das ist natürlich auch schön, wenn man sich das so überlegt. Vielleicht 2 Tage unterwegs und morgen einen kleinen Abstecker machen, dann kann ich ans Meer kurz baden und dann ganz schnell wieder weg und wieder in meine Bergeinsamkeit entwischen. Klingt eigentlich auch total reizvoll.
Auf jeden Fall, sehr schön.
Ja. Hast du so einen ganz absoluten Lieblingsplatz? Also du hast jetzt ein paar genannt, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst,
den geht, darf ich natürlich nicht verraten eigentlich, weil sonst wird der überfüllt. Ja.
Gut, das
kann ich verstehen. Sehr schwierig, sehr schwierig. Überall wird es voller. Es gibt an der Küste, vor allem so in den Buchten, natürlich kaum noch Ecken, die noch als Geheimplätze gelten. Direkt am GR221, da ein Lieblingsplatz, müsste ich jetzt noch überlegen. Aber daneben, der Gipfel von Fataric ist unglaublich schön, wild und einsam zum Beispiel.
Und der ist auch vom Weg gut zu erreichen.
Na, da, nee. Der liegt ein bisschen abseits vom Weg. Darum sagte ich gerade vom GR221, die Lieblingsecke wäre Juk.
Okay.
Um Juk herum, ja. Mhm.
Viele schwärmen ja auch von der Mandelblüte auf Mallorca. Da führt der Weg dann da auch im Frühling, ist das ja, oder ist das ausgehender Winter?
Das ist ausgehender Winter.
Ausgehender Winter, ne?
Ja. Mandelblüte fängt so an, eigentlich kann man sagen Ende Januar und geht bis Ende Februar. Es gibt immer mehr Bäume, die etwas später blühen. Es werden andere Bäume angepflanzt, die sind später blühende Bäume. Daher, auch wenn man dann Ende Februar kommt, sieht man auch immer noch Mandelbäume. Direkt jetzt im Gebirge hat man nicht so viele Mandeln natürlich, ne?
Ja gut, das ist klar, aber der Weg geht ja auch ein bisschen runter ab und zu, aber da ist jetzt keine Etappe, wo du sagst, Mensch, da kriegt man noch die volle Mandelblüte ab, wenn man so früh im Jahr dran ist.
In der Porto Andratx rum, da kann man am Anfang sehr viele Mandelbäume sehen. Sonst geht der Weg natürlich durchs Gebirge, da ist jetzt nicht ganz so viel vereinzelt mal was zu sehen. Und in der Ebene von Soja natürlich mehr die Orangen, aber zwischendurch auch ein paar Mandeln. Aber sonst ist es eher Vorgebirge, kann man sagen.
Okay, gut. Jetzt haben wir schon uns ganz viel über den Weg unterhalten. Also ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, es wäre eigentlich ganz schön, das so ein bisschen in der Off-Season zu machen. Vielleicht wirklich eher im Winter. Klingt ganz spannend für mich. Aber hast du noch 3 weitere schöne Outdoor-Tipps vielleicht auf Mallorca, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Weg zu tun haben, aber irgendwie eine Bucht, wo man besonders schön schnorcheln kann oder keine Ahnung?
Also wenn man im Sommer natürlich hierher kommt oder auslaufender Sommer, so Richtung Herbst schon, da kann man natürlich ganz tolle Wassersportaktivitäten auch machen. Mhm. Da bin ich natürlich nicht fürs Jetski fahren, sondern wenn dann selber paddeln, kann man sich einen Kajak ausleihen und super schöne Paddeltouren machen. Auch bei Pojenza zum Beispiel, wenn man den Weg beendet hat und dann sich nochmal ein bisschen aufs Wasser wagt. Man kann Coastering machen. Coastering ist das ist an der Küste entlang klettern. Das heißt, Badehose an oder Neoprenanzug und dann kraxelt man die Felsen an der Küste entlang, springt man ins Wasser, schnorchelt ein bisschen, kraxelt wieder, taucht in kleine Höhlen ein und so weiter. Das ist ein toller Wassersport auf Mallorca.
Das klingt interessant, ja.
Und für die Wintersaison ist hier Canyoning ganz toll. Dass man durch Wasserschluchten klettert. Das ist aber natürlich mit einer Firma auch am besten zu machen. Genauso wie Coastering. Die Firmen wissen, wo kann man hin, wie ist das Wasser, worauf muss ich achten. Und bei denen kann man natürlich auch die stellen einem dann das Material. Da braucht man nämlich für Canyoning vor allem einen Neoprenanzug, weil man durch die Schluchten mit Wasser klettert, die eiskalt sind. Und natürlich auch ein Klettergurt, um sich abseilen zu können und so weiter.
Ja, ja, und ich glaube, da ist es auch doppelt sinnvoll, wenn man das mit jemandem macht, der auch einschätzen kann, ja, da und da hat es geregnet, da kommt in dem Canyon im nächsten Mal mal richtig viel runter, da gehen wir besser nicht rein. Also.
Oder eben auf Mallorca, hier hat es schön geregnet, hier können wir jetzt das Wasser genießen. Im Moment leider in der Richtung meistens.
Ja, gut. Ja, aber es kann ja auch wirklich mal ein Gewitter sein und da ist man natürlich gut beraten, wenn man da jemanden dabei hat, der weiß, wo das dann auch wirklich durchschießt, wenn da mal mehr runterkommt. Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe jetzt so alles gefragt, was ich über den Weg wissen wollte. Habe jetzt auch total Lust bekommen, da auch mal selber loszugehen, wie immer, wenn man sich über so ein schönes Thema unterhält. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke.
Gerne.
Und viel Spaß beim nächsten Mal, wenn du es führst. Du führst ja nicht nur den GR221 auf Mallorca, sondern hast da auch noch ein paar andere im Programm. Aber ich habe das Gefühl, du freust dich schon wieder drauf, wenn du da mal wieder sozusagen vor der Haustür unterwegs sein kannst.
Richtig, ja. Macht Spaß.
Das glaube ich. Vielen, vielen Dank für die Infos für das freundliche Gespräch und also für die Eindrücke, die du einem einfach schon mal mitgeben konntest. Danke.
Gerne. Ich hoffe, es war hilfreich und hat Ideen gegeben und ja, Lust gemacht auf schöne Wanderungen.
Ich finde schon. Wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, könnt ihr den Podcast auch gerne gleich hier abonnieren. Oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com, damit ihr immer informiert seid, was so in der Outdoor-Welt los ist. Darüber hinaus findet ihr uns natürlich auch nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Abo, dann kommen wir monatlich in euren Briefkasten. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.